Ich habe mir gedacht, heute passend zu dem Bibeltext, da können wir uns am Anfang zwei verschiedene Orte vorstellen. Und der eine Ort wäre ein dämmeriger Innenraum eines Restaurants, in dem sich die Mitglieder eines Mafia-Clans versammelt haben. Der Boss schüttelt ihnen stillschweigend die Hände, hält seine Ansprache. Ihr könnt in allen Bereichen arbeiten, sagt er. Erpressung, Kokain, Heroin. Ihr könnt 20 Kilo am Tag haben. Es wird auch Mord geben. Da gibt es spezielle Mitarbeiter dafür. Und so weiter. Stellt euch einen anderen Ort vor. Eine Szene, die auch in der Bibel geschrieben ist, wo Menschen sich um den Thron Gottes versammeln, wo Lieder gesungen werden, die neu sind, die wir hier noch gar nicht kennen, wo der Herr Jesus als Lamm Gottes verehrt wird und wo eine unzählbar große Schar von Engeln, 10.000 mal Zehntausende, stehen und mit einem mächtigen Chor singen. Würdig das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und das wird sich dann erweitern. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich, schreibt Johannes, mit einstimmen und rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt. Und dem Lamm. Diese Szene stammt aus Offenbarung Kapitel 5. Die Frage an uns ist jetzt eigentlich, welches ist der schönere Ort von beiden? Die Räuberhöhle oder das Haus Gottes, was hier also im Himmel beschrieben wurde? Welche Versammlung entspricht mehr der Vorstellung Gottes? Das Mafia-Treffen oder der himmlische Gottesdienst? Eigentlich ist die Antwort völlig klar. Deswegen habe ich auch die extremen Beispiele gewählt. An einer mafiösen Gesellschaft kann Gott natürlich keinen Gefallen haben. Aber die Versammlung der Heiligen, die steht unter dem Segen Gottes. Das Treffen der Kriminellen steht unter dem Zorn Gottes. In unserem heutigen Predigttext, den der Enrico schon angekündigt hat, da erlaubt sich der Herr Jesus, das gottesdienstliche Leben im Jerusalemer Tempel mit der Versammlung von Kriminellen zu vergleichen. Eigentlich sollte der Tempel ein Haus der Anbetung Gottes sein, jedoch war er zu einer gottlosen Räuberhöhle verkommen. Wir hören jetzt den Bibeltext aus Lukas 19, Vers 45 bis 48. Er ist überschrieben mit die zweite Tempelreinigung, weil Jesus schon einmal am Anfang seines Dienstes genau das Gleiche getan hatte und jetzt ein paar Tage vor seiner Kreuzigung noch einmal dasselbe tun muss. Und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Die obersten Priester aber und die Schriftgelehrten und die vornehmsten des Volkes trachteten danach, ihn umzubringen. Doch sie fanden keinen Weg, wie sie es tun sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihm zu. Ich möchte mich vor allen Dingen auf den ersten Teil dieses Textes konzentrieren. Und den ersten Punkt, den habe ich überschrieben mit Bethaus gegen Räuberhöhle. Denn das sind ja die zwei Begriffe, die Jesus auch hier nennt. Wir wollen die einmal gegenüberstellen und erstmal überlegen, was das so im Allgemeinen für Bedeutungen haben könnte. Erstens also das Bethaus für alle Völker und Gott nennt es auch mein Haus. Und so hat ja Jesus formuliert mit den Worten des Alten Testamentes, mein Haus ist ein Bethaus. Bethaus bedeutet, es ist ein Haus für Beter und dieses Haus gehört Gott, denn er sagt, es ist mein Haus. Was für Menschen haben dort das Sagen? Es sind Beter, Menschen, die Gott kennen und lieben. Und Schwerpunkte in diesem Haus sind natürlich das Gebet, also das Reden mit Gott, im Namen des Herrn Jesus könnte man sagen, aber natürlich auch umgedreht das Hören auf Gott, das Hören auf sein Wort, das Reden Gottes zu uns. Im Zentrum des Bethauses steht derjenige, der angebetet wird. Und das ist Gott, der lebendige, wahre Gott. Oder wir dürfen jetzt neutestamentlich sagen, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ordnung, Reinheit, Schönheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit und Licht kennzeichnen das Haus Gottes. Gute Gedanken und göttliche Pläne werden dort besprochen. Es herrscht Freude am Herrn, Freude an seinem Willen, Freude am Segen Gottes, an Buße, an Umkehr, an Gnade und an allem Guten. Davon ist das Haus der Anbetung erfüllt. Machen wir uns kurz Gedanken über eine Räuberhöhle. In einer Räuberhöhle, da hausen Räuber. Sie ist ein Haus für Räuber. Räuber, also Ungläubige und Gottlose, haben dort das Sagen. Was steht im Zentrum einer Räuberhöhle? Das Berauben von Menschen. Also letztendlich böse, sündige Machenschaften. Und durch diese Machenschaften auch zerstörte menschliche Beziehungen. Mittelpunkt bildet dementsprechend das menschliche, unerlöste Ego mit seinen selbstsüchtigen Begierden und Wünschen. Böse Pläne werden in einer Räuberhöhle geschmiedet. Und Freude haben die Menschen, die sich dort versammeln, nicht am Segen, sondern am Schaden. Das ist ihr Ziel, Schaden anzurichten. Eine Räuberhöhle ist gekennzeichnet von Unordnung, von Schmutz, von Egoismus, von Ungerechtigkeit, von Bosheit und von Dunkelheit. Wie kommt nun der Herr Jesus dazu, diese zwei Orte so gegenüberzustellen? Bethaus und Räuberhöhle. Er könnte sich das natürlich direkt ausgedacht haben, weil er das ja darf in seiner Autorität, dass er einfach Dinge festsetzt als Sohn Gottes. Aber er hat diese zwei Begriffe aus dem Alten Testament entnommen, das er ja wie kein anderer kannte und in dem er gelebt hat. Zwei Bibelstellen hat der Herr Jesus in seiner Verurteilung des Treibens im Tempel in den Vorhöfen zusammengefasst. Es ist Jesaja 56, Vers 7 und Jeremia 7, Vers 11. Gehen wir zuerst zu Jesaja Kapitel 56. Es ist eine Ermahnung Gottes an sein Volk. Und Gott ermahnt sein Volk, sie sollten unbedingt seine Gebote, seinen Willen respektieren und halten. Und so hat der Herr dann gesprochen, ich lese mal Jesaja 56, 6 bis 7. Und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, um seine Knechte zu sein, und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Und diesen Vers hat Jesus ja zitiert. Und wir merken hier schon an diesem Abschnitt, dass Gottes Plan mit dem Tempel in Jerusalem ist, dass Menschen aus allen Völkern Gott kennenlernen sollen. Deswegen sagt er Bethaus für alle Völker. Das ist der Plan. Und er hat sich erfüllt und erfüllt sich mit jedem Juden und auch mit jedem Nichtjuden, der zum lebendigen Glauben an Gott kam. Und natürlich seit den Tagen dann auch von Jesus, laufend durch die weltweite Mission und Evangelisation, durch die weltweite Ausbreitung der Botschaft von Jesus zur Gemeinde Jesu hinzugetan wird. Ein Haus, ein Bethaus für alle Völker. Wir wissen jetzt, dass Jesus Christus als Person der wahre Tempel Gottes ist. Und weil Jesus das ist, geschieht Anbetung Gottes in allen Herzen und durch die Lippen all derer, die Jesus als Herrn und Heiland angenommen haben. Das ist klar. Jesus hat das der Frau am Jakobsbrunnen auch ganz klar gesagt in Johannes 4,23. Und da hat er mit ihr gesprochen über die Heiligtümer und hat gesagt, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Es kommt gar nicht mehr auf den Ort an, sondern auf einen Menschen, der eine Begegnung mit Jesus hatte, durch Jesus verwandelt wird und sozusagen so in den Tempel Gottes Jesus eingefügt worden ist. Und so kann er ihn da anbeten, wo er ist. Es gibt da keinen heiligen Ort mehr, sondern nur noch heilige Menschen und den heiligen Herrn Jesus. Die zweite Bibelstelle, die Jesus zur Grundlage seiner Reinigung des Tempels gemacht hatte, haben wir vorhin durch die Lesung gehört. Enrico hat es vorgelesen, Jeremia Kapitel 7, Vers 1 bis 11. Eigentlich war es eine ganz große Anklage, ein Ruf zur Buße, zur Umkehr, den Gott an sein Volk gerichtet hat. Siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen. Meint ihr denn, nachdem ihr gestohlen, gemordet, die Ehe gebrochen, falsch geschworen, dem Baal geräuchert habt und anderen Göttern nachgelaufen seid, die ihr nicht kennt, dass ihr dann kommen und vor mein Angesicht treten könnt, in diesem Haus, das nach meinem Namen genannt ist, und sprechen, wir sind errettet? Nur, um dann alle diese Gräuel weiter zu verüben. Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so an, spricht der Herr. Wir merken ja schon, dass Gott das Doppelleben anprangert von den Leuten. Das Doppelleben vieler, die nach außen hin so taten, als würden sie Gottes Wege gehen, den Weg des Glaubens, aber in ihrem praktischen Leben keine Früchte der Buße erkennen ließen. Und da sagt der Herr, das passt nicht zusammen. Wie traurig muss es für den Herrn Jesus gewesen sein, genau das zu erleben. Am Anfang seines Dienstes, als er den Tempel besucht hat, zwischendurch immer wieder und jetzt zum Schluss. Wahrscheinlich war es Montag, am Freitag war seine Kreuzigung. Er geht nochmal in den Tempel und erlebt genau dieses Doppelleben. Der Tempel ist von einem Haus der Anbetung verkommen zu einem Marktplatz, zu einem Treffpunkt von Scheingläubigen und Selbstgerechten, die sich selber in die Tasche logen und noch schlimmer, die anderen Menschen und Gott etwas vorspielten, was sie gar nicht waren. Schauen wir uns noch einmal die Bestimmung des Jerusalemer Tempels genauer an. Und dazu müssen wir zurückgehen in das Jahr 960 vor Christus. Der König Salomo herrschte damals in Israel, Sohn des Königs David. Und er ließ den ersten Tempel errichten. Ein wunderbares Gebäude. Und wozu hatte Gott diesen Tempel eigentlich ursprünglich gedacht? Es wird klar, wenn wir die Einweihungsworte uns anhören, die der König Salomo gesprochen hat damals, denn sie stehen in der Bibel. Wir können sie lesen in 1. Könige 8. Wer das liest, wird feststellen, das gehört eigentlich zu den wunderbarsten Kapiteln des Alten Testamentes, dieses Gebet, was Salomo gesprochen hat. Und 5 Dinge werden eigentlich in diesem langen Gebet des Königs Salomo klar. Erstens, Gott wohnt eigentlich gar nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Salomo hat erkannt, das haut nicht hin. Denn selbst das ganze Universum kann Gott nicht fassen. Wie kann er dann in einem Tempel wohnen, selbst wenn das ein tolles, großes Gebäude ist? Das kann Gott in seiner unendlichen Größe nicht fassen. Zweitens hat Salomo erkannt, trotzdem das so ist, lässt der Herr in seiner Gnade seine Herrlichkeit im Tempel wohnen. Unglaublich. Drittens, der Tempel mit seinem Opferdienst soll ermöglichen, dass Menschen dem heiligen Gott begegnen können. Dass sie seine Gnade, seine Vergebung und Hilfe erfahren. Genau dann, wenn sie ihre Schuld bekennen und in ernstlichem Gebet um Erbarmen und Hilfe anrufen. Und dann führt er lauter Situationen auf, der Salomo. Schuld, Sünden im Alltagsleben, Nöte, die Menschen haben. Und sagt quasi im Vorfeld, wenn das der Fall ist und wenn ihr dann in den Tempel geht und Gott um Hilfe bittet, dann wird er auf euch hören. Viertens, alle Völker sollen an den Gnaden erweisen und an den Erhörungen der Gebete, die im Tempel gebetet werden, erkennen, dass der Herr allein Gott ist, dass der Gott Israels der einzige wahre Gott ist. Und fünftens und letztens, der Tempel soll dazu dienen, dass Menschen ihr Herz, wie sich Salomo ausgedrückt hat, ungeteilt dem Herrn zur Verfügung stellen und dass sie zum Gehorsam ermutigt werden. Wir wissen, dass leider Salomo davon abgewichen ist, viele Jahre seines Lebens und erst am Ende seines Lebens wieder zurückgefunden hat, ein ungeteiltes Herz dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Ich möchte ein paar Verse stellvertretend für das lange Gebet aus diesem Abschnitt 1. Könige 8 lesen, nämlich 27 bis 30. Da hat also Salomo gesprochen: Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du das Gebet erhörst, das dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hin richten werden. Ja, höre du es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel, und wenn du es hörst, so vergib. Ihr habt schon gemerkt, in fast jedem Satz kommt vor Flehen, Gebet, Gott möge hören. Ein Bethaus, der Tempel, ein Haus der Anbetung. Die Möglichkeit, sich also im Gebet an den Herrn zu wenden, die war aber nun leider im Tempel, aber da hatte ja kaum jemand Zutritt, auch in den Vorhöfen, wo sich die Menschen sammeln konnten. Diese Möglichkeit, die war nicht mehr gegeben. Denn der ganze Tempelbezirk, der war eigentlich ein Kaufhaus geworden. So hat es Jesus erlebt. Und so musste er den Tempel reinigen. Und das Schlimme für Jesus war, dass der Zweck des Tempels zu seiner Zeit nicht nur zu 10% oder zu 20% verfehlt wurde, sondern zu 100%, denn er sagt, das gesamte Bethaus ist jetzt nur noch eine Räuberhöhle. Dann meint, es ist eine totale Aussage. Ich sehe hier nur noch eine Räuberhöhle. Also 100% Zweckverfehlung. Eigentlich schon wie zur Zeit des Propheten Jeremia, viele hundert Jahre bevor Jesus auf die Erde kam. Aus dem Haus der Anbetung war eine Spelunke geworden. Das leitet sich von dem griechischen Wort ab, was dort im Urtext steht. Eine Spelunke von Gottlosen. Der Ort der Gottesbegegnung, der Gnade, der Vergebung war ein Ort der Heuchelei geworden, des Etikettenschwindels und des Scheinglaubens, ein Ort des Egoismus und der Sünde. Aus einem Bethaus, wo man vor Gott in die Knie geht, sich vor Gott demütigt, da war in den Augen Jesu eine Räuberhöhle geworden, in der sich die Menschen selbst beweihräucherten und ihr sündiges Leben fröhlich feierten. Und er ging in den Tempel hinein und fing an, die Verkäufer und Käufer darin hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus ist ein Bethaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Kommen wir zu dem Punkt 2. Und wollen nochmal vertiefen, was Jesus genau störte. Es ist ja schon angeklungen mehrfach. Zweitens, was Jesus genau störte. Wenn wir die Bibel lesen und auch Jesu Leben und seine Anschauungen, die wir kennengelernt haben durch die Schrift, dann denke ich, ist klar, dass ihn mit Sicherheit nicht gestört hat, dass im Tempel Opfer gebracht wurden. Das hat ihn mit Sicherheit nicht gestört, denn die blutigen Tieropfer waren doch Vorbilder für sein Lebensopfer, was er gebracht hat, was einmalig ist, zur Errettung von Menschen. Also hat er sich sicherlich an diesen Opfern nicht gestört, weil sie ein Bild für sein Errettungshandeln darstellen. Und natürlich mussten dann von den Pilgern oder von Menschen, die keine eigenen Opfertiere hatten, auch irgendwie welche käuflich erworben werden können. Sonst hätten sie die Opfer ja nicht bringen können. Also musste es Leute geben, die Tiere verkauft haben. Es musste auch den ausländischen Gästen die Möglichkeit gegeben werden, dass sie ihr Geld umtauschen können. Wir kennen das jetzt noch, also wir, die wir älter sind, so wie ich, als es noch keinen Euro gab, man ging woanders in ein anderes Land, da musste man Geld umtauschen. Und das mussten die in Jerusalem auch, dass man den Schekel erhalten hat, mit dem man dann zahlen konnte oder auch die Tempelsteuer errichten konnte. Also musste es auch Geldwechsler geben. Doch offenbar hatte der Handel im Laufe der Zeit so extrem zugenommen und den ganzen Vorhof der Heiden sowohl platzmäßig als auch lautstärkenmäßig eingenommen. Es war ein Markt geworden. Die Händler, Verkäufer und Geldwechsler machten durch überhöhte Preise ihre Geschäfte, bereicherten sich auf Kosten der Armen. Es war ein Wirtschaftsbetrieb. Das heißt, Gottesdienst oder an sowas war überhaupt nicht mehr zu denken. Das sollte eigentlich den Tempelbetrieb ja dominieren, trotz der Opfer und der Geschäfte, die irgendwie gemacht werden mussten. Aber jetzt war nur noch Kaufhausatmosphäre da, Geschäftemacherei und das noch, wie man weiß, einhergehend mit Wucher, Betrug, Habsucht. Das heißt, wir sehen, dass göttliche Angelegenheiten verdrängt wurden letztendlich durch Materialismus. Und dass der Handel letztlich das eigene Ich und die eigenen Bedürfnisse, den eigenen Vorteil in den Vordergrund gestellt hat. Es ging dann auch nur noch um äußerliche Rituale. Das hat der Jeremia angeprangert. Ihr macht diesen ganzen Opferdienst. Auch der Prophet Amos prangert es an. Ihr singt eure Lieder. Aber Gott sagt, das ist für mich alles Geplärr, wenn keine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott stattfindet und wenn das Leben eine andere Sprache spricht, dann habe ich an all dem keinen Gefallen. Lippen, die religiös reden, hinter denen aber Herzen und Lebensführungen stecken, die fern von Gott sind, das ist das, was den Herrn Jesus und letztlich ja auch Gott, wie wir es in Jeremia gelesen haben, am allermeisten stört und traurig macht, ja sogar zornig macht. Ich denke auch an Markus 7, Vers 6, da hat Jesus zu den Obersten des Volkes gesagt, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, also vordergründig, doch ihr Herz ist fern von mir. Und es ist Heuchelei. Und diese Heuchelei war vielleicht das Schlimmste, was Jesus da im Tempelbetrieb erlebt hat. Menschen besuchen Veranstaltungen im Haus Gottes, machen Zeremonien mit in selbstgerechter Haltung, während sie sich gleichzeitig weigern, von Sünden in ihrem Leben umzukehren. Das ist eine Schere, die total auseinanderklafft. Und der Jesus konnte das natürlich erkennen wie kein anderer, weil er ja das Herz auch sehen kann, ins Herz sieht. Und da sieht er und hat erkannt dieses Doppelleben. Dieses Verharren im Ungehorsam auf der einen Seite und die fröhlichen Tempelbesuche auf der anderen Seite. Und dieses Doppelleben, das wollte er nicht segnen. Das kann Gott auch nicht segnen. Und so werden Gottesdienste natürlich zur Farce, weil sie letztendlich Meetings von Sündern darstellen, die so bleiben wollen, wie sie sind, anstatt Meetings von Sündern, die sich von Jesus vergeben lassen und auch sich ändern lassen wollen. Was für ein Antizeugnis ist es dann auch für Außenstehende, wenn sie so einen Etikettenschwindel im Leben von Gläubigen erleben? Am Sabbat oder eben am Sonntag, jetzt für uns gesprochen, geistlich im Alltag, fleischlich, das ist die Schere, die auseinanderklafft. Da der Herr Jesus das Wort Räuberhöhle gebraucht, können wir also annehmen, dass sein größter Kritikpunkt am damaligen Tempelleben genau derselbe war wie der für Jeremia in Kapitel 7, weil er auch von Räuberhöhle im Auftrag Gottes gesprochen hat. Ich möchte es nochmal mit anderen Worten sagen, was Jeremia 7 und damit auch Jesus mit der Tempelreinigung eigentlich klar macht. Das Haus Gottes wird dann zur Räuberhöhle, wenn Mitglieder des Volkes Gottes im Ehebruch leben und nicht umkehren. Das hatte Jeremia angeprangert. Das Haus Gottes wird dann zur Räuberhöhle, wenn Mitglieder des Volkes Gottes anderen Menschen Gewalt antun oder sie verletzen, sei es mit Taten oder mit Worten, und sich nicht ändern. Wieder Schere klafft auseinander. Das hat Jeremia angeführt. Das Haus Gottes wird zur Räuberhöhle, wenn Mitglieder des Volkes Gottes Lüge oder Unwahrheiten in ihrem Leben zulassen und darüber nicht Buße tun. Jeremia hat es schon gesagt. Das Haus Gottes wird dann zur Räuberhöhle, wenn Mitglieder des Volkes Gottes Götzen in ihrem Leben haben und nicht bereit sind, sich davon zu trennen. Schon Jeremia hat es angeprangert. Das Problem dabei ist, dass der Herr dann keine Freude mehr an den Versammlungen der Gläubigen haben kann. Er kann dann zum Beispiel in einer Gemeinde keine Grundfeste der Wahrheit mehr erkennen. Und das soll sie aber sein, das steht im Neuen Testament. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Aber wir können die unterhöhlen, wenn unser Leben dagegen spricht. Es wird alles dann verdunkelt durch Herzen, die blind sind für ihre Balken im eigenen Auge, sodass der Herr konstatieren muss, mein heiliger Tempel, der sieht aus wie ein Treffpunkt von unerlösten, gesetzlosen Menschen, wie eine Höhle von Räubern, in der sich mein Geist in keinster Weise mehr wohlfühlen kann. Machen wir uns weiter Gedanken im nächsten Schritt, auch nochmal aufgegriffen von dem, was schon angeklungen ist. Drittens, wie der Tempel sein soll in den Augen Gottes. Wir haben bestimmt schon gemerkt, dass die Rede vom Tempel eben auch mit uns zu tun hat, nicht nur mit Israel, mit dem Tempel, der dort in Jerusalem stand, den es jetzt nicht mehr gibt. Hat nicht der Herr seinen Tempel in Jesaja 56,7 bereits sein Bethaus für alle Völker genannt und uns damit mit gemeint? Und wir haben ja schon gesagt und festgestellt, und ihr wisst es auch natürlich von der Bibellese, dass mit dem Kommen von Jesu und mit seinem Erlösungswerk auf Golgatha, mit seiner Himmelfahrt, mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, die Zeit der Gemeinde Jesu begonnen hat. Und der Herr nennt die Gemeinde seinen Tempel, sein Haus, das Haus Gottes. Das sind dieselben Begriffe. Wir können das in Epheser 2 nachlesen. Da wird die Gemeinde als Tempel Gottes bezeichnet. Ab Vers 19 steht, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau, zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also die Gemeinde von Jesus als heiliger Tempel im Herrn, weltweit, aber auch örtlich die Gemeinde, wo sie sich sammelt. Und interessant ist, dass mit Tempel Gottes noch was anderes im Neuen Testament gemeint ist, nämlich jeder Einzelne, der Jesus nachfolgt, der Jesus angenommen hat. Jeder, der durch Jesus wiedergeboren ist, der wird praktisch geadelt mit diesem Begriff Tempel des Heiligen Geistes. So stuft Gott dich ein, wenn du Jesus gehörst. Warum? Weil der Geist Gottes in dir wohnt. Er ist dort zu Hause. 1. Korinther 6, 18 bis 20 schreibt der Apostel Paulus, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Das ist ganz wunderbar. Du darfst, wenn du von Jesus erlöst bist, ein Tempel, ein Bauwerk Gottes sein, in dem er der Hausherr ist, in dem er wohnt. Wir haben jetzt also mehrere Anwendungen und dazu kommen wir jetzt in diesem Punkt, was die Tempelreinigung uns als Gemeinde und als Nachfolger Jesu zu sagen hat, weil die Gemeinde ja Haus Gottes ist und du als Gläubiger auch Haus und Tempel Gottes bist. Erstens können wir lernen, der Gottesdienst der Gemeinde Jesu, der soll rein erhalten werden. Das ist, denke ich, ein großes Anliegen des Herrn Jesus. Wir haben das hier im Zusammenhang mit der Tempelreinigung gehört. Gottesdienst muss frei sein von einem Streben nach Selbstdarstellung, weil da geht es gar nicht um mich oder um dich, sondern da geht es ja in erster Linie um Jesus. Der soll dargestellt werden. Also suchen wir im Gottesdienst nicht unseren eigenen Vorteil, auch nicht in erster Linie die Befriedigung irgendwie unserer Bedürfnisse, sondern wir wollen, dass der Herr Jesus verherrlicht wird. Das muss unser Ziel sein im Gottesdienst, dass er angebetet und verherrlicht wird. Gottesdienste müssen der persönlichen Begegnung mit Jesus dienen. Und das darf nicht verstellt werden durch irgendwelche Aktionen, so wie damals diese Geschäftemacherei, durch Aktionen, die wir irgendwie entleihen aus der Welt der Wirtschaft oder aus der Welt der Freizeit und die dann diese Begegnung mit Gott irgendwie unmöglich machen, weil es da mehr um andere Sachen geht. Das Zentrum des Gottesdienstes muss in der Verkündigung des Wortes Gottes sein. Denn wir lesen hier in unserem Bibeltext, Jesus lehrte regelmäßig, täglich im Tempel. Das hat er getan, Vers 47. Und das Gegenstück ist, Zentrum des Gottesdienstes ist die Anbetung Gottes durch Wort und Lied und letztlich auch durch unser Leben, wie wir im Glauben leben. Der Gottesdienst muss zeugnishaft für andere sein. Das alles hatte Jesus im Tempel vermisst. Zweitens, was können wir noch lernen? Gott möchte, dass unser Gemeindeleben frei sein soll von Aktivitäten, die irgendwie aufs Geldverdienen ausgerichtet sind. Denn wir wissen, dass in der Schrift auch steht, dass Habsucht die Wurzel von allen weiteren Übeln ist. Und Jesus war da ganz, ganz streng und hat die ganzen Verkäufer und Käufer aus dem Tempel hinausgetrieben. Also alles, was er irgendwie mit Geld verdienen zu tun hat, das müssen wir tunlichst wegtun aus dem Gemeindeleben. Oder auch andere Dinge, die vom biblischen Auftrag irgendwie ablenken. Der Herr Jesus ist das Zentrum. Auf das muss das ganze Gemeindeleben ausgerichtet sein. Was wir noch lernen können und was Jesus hier gemacht hat, er hat ja eine Reform durchgeführt und hat den Tempel sozusagen heilsam verändert, jedenfalls für kurze Zeit. Und er hat sich dabei auf das Wort Gottes gestützt, auf Jeremia 7 und Jesaja 56. Und so müssen wir auch, wenn wir Veränderungen in der Gemeinde vornehmen, dann müssen die sich irgendwie aufs Wort Gottes gründen. Wir können da nicht einfach eigenmächtig vorgehen, sondern sollten uns ein Beispiel an Jesus nehmen und das auch in der Schrift begründen. Und was sich nicht begründen lässt, das darf auch nicht getan oder verändert werden. Und jetzt zu uns als Gläubige, wenn Gott also möchte, dass die Leiber seiner Kinder ein Tempel des Heiligen Geistes darstellen, dann folgt daraus natürlich der Auftrag zur Reinigung. Denkt mal an eure eigene Wohnung oder euer eigenes Haus, wann ihr das zuletzt gereinigt habt. Vielleicht gestern, vorgestern, wahrscheinlich auf alle Fälle in der vergangenen Woche oder vielleicht in den letzten 2 Wochen. Sage ich mal, oder in den letzten 4 Wochen auf alle Fälle. Und im letzten Jahr mehrmals, eigentlich ständig. Denn wenn du ein Haus hast oder eine Wohnung und das nicht reinigst, vielleicht jahrelang, was meint er, wie das dann aussieht? Wie eine Räuberhöhle. Wenn du im Wald eine Höhle findest, dann musst du nicht jeden Tag mit dem Besen reingehen und die sauber machen. Das macht auch keiner, weil das ja Irrsinn ist. Es ist normal, dass eine Höhle nicht sauber sein muss. Die muss man nicht reinigen. Doch ein schönes Haus schon. Vor allem, wenn der allerhöchste und heilige Gott dort Wohnung genommen hat, dann doch erst recht. Wenn es sich um den Tempel des Heiligen Geistes handelt, und der bist du, wenn du Jesus gehörst, du bist dieses Haus. Und das Tolle ist, dass du dann grundsätzlich rein bist. Und das sagt ja Jesus den Jüngern. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Aber ihr werdet im täglichen Leben trotzdem immer wieder ein wenig schmutzig. Du bist als Gotteskind rein durch das, was ein für alle Mal am Kreuz geschehen ist. Doch der Sünden des Alltags, dieser Sündenstaub muss regelmäßig entfernt werden. Und wie es bei Häusern eben auch ist, und das wissen alle, die ein eigenes Haus haben, das ist meistens so zu 95% fertig, und dann gibt es so Dinge, wie vielleicht eine Fußleiste irgendwo, die ist jahrelang ab. Die macht man einfach nicht dran. Ne? Und so gibt es auch andere Dinge, die irgendwie man ständig mitschleppt. Und das ist vielleicht gar nicht so schlimm, die Fußleiste, aber stellt euch mal vor, ihr habt Schimmel in der Wohnung, da oben in irgendeiner Ecke. Und ihr beseitigt den nicht. Ihr lasst es einfach so. Dann wird es ja schlimmer. Er breitet sich aus, der macht krank. Oder an einer Wasserleitung ist ein Schaden, da kommt schon Wasser durch die Wand. Und wenn man dann sagt, naja, das mache ich dann, wenn ich im Ruhestand bin, in 8 Jahren mache ich die Leitung ganz. Ich meine, dann steht das Haus nicht mehr, ne? Dann ist es halt nur noch ein, weiß nicht, ein wässriger Haufen. Das heißt also, das Problem ist, dass bei manchen Dingen, wenn wir die nicht in Angriff nehmen, schleichend verschlimmern die sich. Der Schaden wird dann immens groß. Und was in meinem Leben aus Gottes Sicht nicht in Ordnung ist, wie so ein Schimmel an der Wand, das muss ich dem Prozess der Heiligung unterwerfen, sonst wird es schlimmer. Sonst vergrößert sich der Schaden. Wir haben ja gehört, und die Schrift sagt es deutlich, dein und mein Leben, dein und mein Körper und unsere praktische Lebensführung, die sollen wir, weil sie Tempel Gottes sind, der Reinigung Gottes auch unterwerfen. Das ist eigentlich die logische Konsequenz, wie du das eben mit deinem eigenen Haus auch tust. Und das sagt uns auch Gottes Wort. Wenn wir ihm gehören, dann ist es unser Auftrag, dass wir uns reinigen lassen und dass wir unser Leben genau anpassen und würdig dieser Berufung leben. Und der Herr Jesus möchte uns dabei helfen, dass aus fleischlichen Früchten immer mehr geistliche Früchte werden. Die Gnade Gottes nimmt uns in Zucht. Das ist ganz interessant. Wir haben viel von der Gnade Gottes gesungen. Sie vergibt uns und stellt uns auf den Boden der Barmherzigkeit Gottes. Aber die zweite Auswirkung der Gnade ist, dass sie uns erzieht, dass sie uns in Zucht nimmt, wie Titus 2 sagt, und uns lehrt, dass wir Gottlosigkeiten loswerden können. Und dass wir lernen, in allen Bereichen, und das ist echt ein langer Prozess, im Leben gottesfürchtig zu leben, Jesusgemäß zu leben und auf diese Weise immer weiter gereinigt werden, damit unsere Einstellung und unser Handeln heilig werden. Und die Bibel nennt es ja auch, oder wir nennen es theologisch, Prozess der Heiligung des Lebens. Möchtest du Gott durch deine Lebensführung verherrlichen? Wenn das dein Wunsch ist, dann lass dich an der Stelle verwandeln von ihm, wo dein Leben zu deiner Berufung als Gotteskind noch nicht passt. Das ist der Schimmel. Da muss ich nichts ändern, da ist ja die Wand schön weiß, aber da, wo der Schimmel ist, also jetzt nicht da, aber ich nehme das Beispiel, genau da muss die Änderung passieren. Möchtest du den Herrn Jesus durch deinen Körper verherrlichen? Das ist ja hier auch mit, das ist ein ganz praktisches Teil, dann fliehe alles, was in irgendeiner Weise mit Unzucht zu tun hat. Deswegen nochmal ein paar Fragen. Bin auch ich oder bist du in Gefahr, irgendwo ein Doppelleben zu führen? Auf der einen Seite Gottesdienst zu feiern oder Gemeindeleben zu leben und auf der anderen Seite die Heiligung im privaten Leben in dem einen oder anderen Punkt einfach fahren zu lassen, zu vernachlässigen? Bin auch ich oder bist du in Gefahr, Sünden zu tolerieren im eigenen Leben, anstatt sie zu bereuen und vor Jesus zu bringen? Bin auch ich oder bist du in Gefahr, fleischliche Charaktereigenschaften beizubehalten und sagen, naja, es ist halt so, ne, kaputte Wasserleitung ist halt so, anstatt Früchte des Geistes konkret in der Schule Jesu zu lernen, ne, dass die Wasserleitung heile wird, die Charaktereigenschaft geheilt wird. In 1. Johannes 3,3 werden alle aufgefordert, die ihr Vertrauen und ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt haben, folgendermaßen: Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Jesus hat also die Gefahr eines Doppellebens erkannt, er hat sie angeprangert und er wusste um die ja, um diesen großen Schaden. Denn die Gefahr ist ja nicht nur, dass ich selber unter Umständen jetzt mich Erziehungsmaßnahmen Gottes unterziehen muss, wie die Wand den Schimmelentferner vertragen muss, sondern dass auch das Miteinander der Glaubensgeschwister leiden kann, in der Gemeinde leiden kann. Und die Gefahr ist auch, dass der Herr dann einen anderen Blick auf die Gemeinde bekommt, vielleicht durch mein Doppelleben, weil es eine Verunreinigung auch der Gemeinde darstellt. Und der Herr dann sagt, jetzt sehe ich hier eher eine Räuberhöhle anstatt ein Haus der Anbetung. Und so will ich diese Predigt beschließen, indem ich die Frage noch einmal an uns alle richte, auch an mich, die wir aufgrund unseres Glaubens Tempel des Heiligen Geistes sind. Wo brauche ich, wo brauchst du Reinigung? Man kann das vielleicht anhand der Früchte des Geistes gut erkennen. Ist es vielleicht beim Thema Liebe und liebevolles Verhalten? Brauche ich Reinigung eher beim Thema Freude, weil ich ein sorgenvoller Mensch bin? Brauche ich Reinigung beim Thema Friede oder Frieden stiften, weil aus meinem Leben, aus meinem Handeln oder Reden viel Unfrieden entsteht? Brauche ich Reinigung beim Thema Geduld, weil ich ungeduldig bin? Brauche ich Reinigung beim Thema Freundlichkeit, weil mein Handeln sie vermissen lässt? Oder beim Thema Güte, weil ich unbarmherzig bin? Oder beim Thema Treue und Vertrauen? Oder beim Thema Sanftmut, weil meine Worte oft verletzen oder abbauen? Oder beim Thema Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung, weil ich mich nicht beherrschen kann? Lasst uns dazu beitragen, dass wir hier ein Haus der Anbetung haben und keine Räuberhöhle, so wie Jesus es sagt. Ist es mein Anliegen, dass die Gemeinde nicht nur in Gebeten, mit Worten, sondern auch durch mein heiliges Leben ein Haus des Lichts, ein Haus der Reinheit, ein Haus der Anbetung ist? Wenn wir den Epheserbrief durchlesen, dann merken wir, da geht es nur um Gemeinde, die ersten drei Kapitel um Jesus, um Gemeinde. Und die Kapitel 4-6 zeigen dann die Lebensordnung der Gemeinde und der Christen. Und da merken wir, was aus dieser Tatsache, dass wir Tempel sein dürfen, Gottes folgt. Die Lebensordnung der Gemeinde und jedes einzelnen Erlösten, und das ist hauptsächlich, sind das die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die sollen wir mit Sorgfalt würdig unserer Berufung gestalten. Schließlich nochmal mit dem Auftrag, zwei Bibelverse zum Schluss. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Und die Verheißung, Johannes 15, Vers 2, sagt Jesus, jede Rebe aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und das möchte Jesus tun. Jesus ist der große Reiniger, der große Zurechtbringer, der allmächtige Gärtner, der in der Lage ist, die guten Früchte in unserem Leben zu vermehren. Amen. Amen. Lasst uns ein Lied zusammen singen, das ein paar Gedanken aufnimmt. Und das ist die Nummer 57 aus dem blauen Gesangbuch. 57. Ich gebe dir mal.